Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Woran denken Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Traumpalast hören? Läuft dann ein Film bei Ihnen ab? Glamour, Hollywood, große Gefühle, großes Kino? Dann sind Sie nah dran an unserem heutigen Thema. Es geht um Traumpalast, den neuen Roman von Peter Prange. Bekannt geworden ist er als der große Erzähler deutscher Geschichte. Seine Bücher haben Millionenauflagen. Mit seinem neuen Werk war er nun in Wiesbaden zu Gast, genauer gesagt im Kino der Murnau-Stiftung. Und das hat seinen Grund. Prange erzählt die Geschichte der Ufa-Filmproduktion vor dem Hintergrund der 20er Jahre in Berlin, die golden genannt wurden, auch wild, und in denen die Nazis ihren Aufstieg begannen. Und in der Murnau-Stiftung lagern die großen Klassiker aus diesen Jahren wie Das Kabinett des Dr. Caligari, Nosferatu oder Metropolis. Fragen an den Autor, der sich seinem Stoff hingebungsvoll gewidmet hat. Peter Prange, herzlichen Glückwunsch. Sie haben Ihren Zweiteiler beendet. Es sind insgesamt 1500 Seiten. Der zweite Teil ist jetzt gerade erschienen und gerade im September 2022 hat die Ufa Fiction sich die Rechte an ihrem Werk gesichert. Es wird also verfilmt werden. Können Sie gleich jetzt schon mal sagen, wie viele Folgen sind geplant? Wird es eine Serie? Wird es mehr?
Nein, es ist angelegt auf zwei Staffeln, 6x50 Minuten, das sind heute so die üblichen Formate, aber das kann natürlich alles noch variieren. Wir sind jetzt erstmal in diesem Entwicklungsprozess, jetzt geht die Arbeit in der Sache erst einmal los. Wir haben jetzt einen sehr, sehr guten Drehbuchautor gefunden, den ich selber habe vorschlagen dürfen, weil ich bei diesem Projekt auch als Creative Consultant mit im Boot bin, worüber ich mich sehr freue, weil ich so ein bisschen Einfluss darauf haben kann, wie und in welcher Gestalt mein Roman dann hinterher dann auch filmisch umgesetzt wird. Aber das ist natürlich jetzt nicht der Zeitpunkt, wo man allzu viel darüber reden sollte, weil die Götter hören mit und die Götter mögen es überhaupt nicht, wenn man ihnen vorausgreift.
Als die Ufa 2017 100. Geburtstag feierte, hielt der Bundespräsident Steinmeier eine Rede zur Ufa-Geschichte und sagte, das sei doch ein Stoff für ein Drehbuch. Und da habe ich gedacht, aha, das ist die Initialzündung von Peter Prange gewesen. Da kam er auf eine Idee. Aber das war ja ganz anders.
Das war überhaupt nicht so. Ich hatte von dieser Steinmeier-Rede überhaupt keine Ahnung. Und ich hatte bis dahin, als ich mich angefangen habe, überhaupt mit diesem Stoff zu beschäftigen, mit den 20er Jahren, auch von der Ufa keine Ahnung. Außer, dass die freundlicherweise meinen Roman Unsere wunderbaren Jahre verfilmt haben und jetzt gerade die zweite Staffel produzieren. Aber von der Geschichte der Ufa wusste ich herzlich wenig. Nein, die Sache kam vollkommen anders. Ich habe einen Roman geschrieben, der heißt Eine Familie in Deutschland. Auch ein Zweiteiler-Roman. Und in dem habe ich versucht, die ganze deutsche Jahrhundertkatastrophe vom ersten Tag bis zum letzten Tag des Nazi-Regimes zu beschreiben. Und zwar im Wolfsburger Land. Da entsteht das VW-Werk dort, wo auch die deutsche Nationalhymne herkommt. Hoffmann von Fallersleben, genau in dem Ort Fallersleben, hat sich VW damals angesiedelt, um dann das deutscheste Auto, das je gebaut worden ist, nämlich den VW Käfer, zu produzieren. Auf dem Grund und Boden derer von der Schulenburg, die ihrerseits am Anfang stramme Nazis waren und hinterher im Widerstand am 20. Juli. Also an diesem unscheinbaren Fleckchen Erde konnte man unglaublich wie unter einem Vergrößerungsglas verfolgen, wie sich der Ungeist des Nationalsozialismus in Deutschland ganz langsam in die Herzen und Seelen der Menschen hineingefressen hat. Und als ich diesen Roman schrieb, stellte sich mir natürlich dann die Frage, ja, wie ist es eigentlich möglich, dass eine Kulturnation wie Deutschland einem Barbaren wie Hitler anheimfallen kann? Und da erinnerte ich mich an ein Wort von Erich Kästner, der mal gesagt hat, Hitler konnte man nicht 1933 verhindern, das hätte in den 20er Jahren geschehen müssen. Und so kam ich dann auf die 20er Jahre und habe versucht, die 20er Jahre zu verstehen. Und ich glaube, wenn man sie erst einmal nur beschreiben will, und das ist ja immer der erste Akt des Verstehens, dass man beschreibt, was Sache ist, ist das eine Bewegung vom Freiheitsrausch beim Ende des Kaiserreichs und dem verlorenen Krieg hin zu einer kollektiven Selbstentmündigung 1933 mit der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler. Und das ist ja eine sehr paradoxe Entwicklung, dass die Menschen, die am Anfang nach dem Ende der alten Machtstrukturen und der Ausrufung der jungen demokratischen Republik, die erste demokratische Republik auf deutschem Boden, innerhalb von so kurzer Zeit dann sich selbst entmündigen, weil Hitler hat ja nie die Macht ergriffen, er ist ja gewählt worden und durch eine bestimmte Koalitionsbildung an die Macht gelangt. Und diese Bewegung wollte ich nachvollziehen und ich wollte das erzählen aus der Perspektive der Menschen. So paradox es sich vielleicht anhören mag, aber ich habe mich eigentlich nie für Geschichte interessiert, obwohl ich historische Romane jetzt schreibe und inzwischen, glaube ich, so ungefähr 20 Stück geschrieben habe. Aber ich habe mich immer für Menschen interessiert, wie sie sich bei sich verändernder äußerer Geschichte selber verhalten haben. Wie gehen Menschen mit den Brüchen und Umbrüchen des Lebens um, die ungewollt, worauf sie ja meistens gar keinen Einfluss haben, über sie hereinfallen, wie Schicksalsfügungen und wie gehen sie dann damit um und wie gehen sie mit sich selbst um und wie gehen sie mit anderen Menschen um. Das hat mich immer interessiert. Und so schwebte mir etwas vor, die 20er Jahre zu erzählen aus der Perspektive von Betroffenen, von Menschen, die von diesen Umwälzungen der damaligen Zeit betroffen sind und wie die sich entwickelt haben und wie die sich dahingehend entwickelt haben, dass sie verführbar wurden von einem Mann wie Adolf Hitler. Und das, was mir immer sehr wichtig ist bei allen Romanen, die ich schreibe, das möchte ich nicht aus der Besserwisser-Perspektive der Nachgeborenen schreiben. Heute wissen wir Bescheid, wohin das geführt hat. Sondern aus dem Dunkel des erlebten Augenblicks der damaligen Menschen, die dort gelebt haben und damals genauso wenig Historiker waren wie wir, sondern Menschen, die geleitet waren von ihren persönlichen Sorgen und Nöten, Sehnsüchten, Hoffnungen, Träumen und Wünschen. Aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, mit welchen Menschen ich dieses Experiment eingehen konnte und wollte das Projekt eigentlich schon fallen lassen, weil es ist mir zuwider, auch wenn ich Bücher lese als Konsument, wenn ich den Verdacht habe, hier werden Figuren konstruiert, damit man irgendwie eine historische These belegen kann oder so etwas. Das sind dann keine Menschen aus Fleisch und Blut, sondern das ist dann Roman à Thèse, hat man das früher genannt, ein Thesenroman, der sozusagen durch die individuellen Schicksalsläufe der Protagonisten nur seine eigene Rechtfertigung darstellt. Und das mag ich überhaupt nicht. Und deshalb habe ich das beiseite gelegt, bis dann plötzlich die Erinnerung an meinen allerersten Roman mir den Weg wies. Mein allererster Roman, der mich überhaupt erst zum Schriftsteller gemacht hat, das Bernstein-Amulett, den habe ich vor 25 Jahren geschrieben und dieser Roman beginnt mit einer Hochzeitsszene. Sie spielt 1944 statt und bei dieser Hochzeitsszene ist auch das Elternpaar des Bräutigams zugegen. Und ich habe damals vor 25 Jahren in vollkommener Arg- und Ahnungslosigkeit der Folgen die Eltern folgendermaßen skizziert. Sie, die Mutter, eine ehemalige Ufa-Schauspielerin, sitzt 1944 im Rollstuhl und an ihrer Seite ihr Ehemann Tino, ehemaliger Lebemann und Finanzjongleur, der zum Zeichen seiner früheren Mundanität noch eine Nelke im Knopfloch trägt, aber diese Nelke ist so falsch wie das Gebiss in seinem Mund. Er ist ein gebrochener Mann, fahrig, raucht eine Zigarette nach der anderen und sie sitzt da im Rollstuhl. Und diese beiden Figuren wurden übrigens bei der Verfilmung des Bernstein-Amuletts von Nadja Tiller und Walter Giller interpretiert, was mich sehr gefreut hat. Und als ich mich an dieses Elternpaar erinnerte, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Da habe ich gesagt, Mensch, die haben sich doch Anfang der 20er Jahre oder bei Kriegsende kennenlernen müssen, ihrem Alter nach und dem Alter ihres Sohnes nach. Und der jetzt heiratet und ein Bernstein-Amulett. Und wie haben die sich kennengelernt? Wie haben die sich lieben gelernt? Was ist mit denen passiert? Und auf diese Art und Weise, geleitet durch meinen eigenen ersten Roman, bin ich überhaupt erst auf die Ufa gekommen. Und das hat sich wirklich als ein Riesenglücksfall erwiesen.
Das ist so eine schöne Geschichte. Und ich wüsste gerne, wie sind Sie denn seinerzeit auf diese Menschen gekommen, auf dieses Elternpaar Rahel und Timo? Was hatte das denn für eine Vorgeschichte?
Das hatte überhaupt keine Vorgeschichte. Ich saß da und schrieb dieses ersten Kapitel des Bernstein-Amuletts. Und ja, die Eltern, was waren das für Eltern? Und das war einfach so eine Eingebung.
Eine Eingebung. Ja. Ach, nehmen wir eine Filmschauspielerin.
Ja, ja. Das fiel mir so ein. Und dass die im Rollstuhl sitzt und ja, was verbirgt sich für eine Geschichte dahinter? Die habe ich dann erst hinterher dazu imaginiert. Weil wenn eine Frau im Rollstuhl sitzt, hat das ja seine Gründe. Und warum ehemalige Ufa-Schauspielerin. Also was war dann da? Und sie war eine Halbjüdin. Das war schon im Bernstein-Amulett klar. Und deshalb war das alles so vorgegeben, aber nur sehr, sehr skizzenhaft. Andeutungsweise, ich habe das wirklich so aus dem Ärmel geschüttelt damals. Ne? Und ich habe ja gesagt, in vollkommener Arg- und Ahnungslosigkeit der späteren Folgen. Und das hat mir dann den Weg zu diesem Roman Traumpalast gewiesen.
Prima, dann brauchten Sie Ihre Protagonisten gar nicht mehr zu erfinden. Nein. Sie mussten nur deren Vorgeschichte sich zu Gemüte führen, kritisch prüfen. Und
ja, die musste ich natürlich imaginieren. Dem musste ich auf die Schliche kommen. Genau. Ich musste meine eigenen Figuren, deren Nachgeschichte ich kannte, musste ich mir jetzt überlegen, was ist mit denen eigentlich in ihrer Jugend passiert. Und damit war ich mitten in den Turbulenzen der 20er Jahre. Wie ist sie auch zur Schauspielerin geworden? Was hat er als Finanzmensch gemacht in der finanziellen und wirtschaftlich damals überaus spannenden Zeit mit Hyperinflation, Arbeitslosigkeit und so weiter? Das ist ja eine Phase, in der sich das zeigt, was Bill Clinton in der ihm eigenen Präzision und Prägnanz ja mal gesagt hat, worauf es in der Politik ankommt: It's economy, stupid. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, in der Literatur viel zu wenig beachtet wird, nämlich die wirtschaftlichen Zusammenhänge und Verflechtungen mit den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen zu durchleuchten und zu durchforsten. Das hört sich erst einmal dröge an, ist es aber gar nicht. Also die Wirtschaftsverflechtung mit der Politik und den gesellschaftlichen Umbrüchen, es kann wahnsinnig spannend sein. Und ich glaube, es ist selten so spannend gewesen wie in der Geschichte der Ufa, die ja nicht nur eine künstlerische Produktionsstätte gewesen sind, sondern auch ein Wirtschaftsunternehmen und all die Höhen und Tiefen durchlaufen hat.
Also nochmal zusammengefasst. Erster Schritt war, Sie wollten weitergehen in der Erforschung der deutschen Geschichte und wie bestimmte Verläufe sich gestaltet haben und warum, die Gründe dafür finden. Dann haben Sie überlegt, welche Personen könnten Sie zum Leben erwecken und sind darauf gekommen, ach, Bernstein-Amulett, da habe ich ja die beiden. Dann hatten Sie eine Nähe schon, weil ja Rahel Filmschauspielerin war, haben Sie gesagt, Ufa kommt da ins Spiel. Und dann hatten Sie Ihr Thema.
Ja, dann hatte ich das Thema und dann habe ich erst angefangen, über die Ufa zu recherchieren. Ja. Und ich muss sagen, ich bin aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen. Weil schon die Anfänge der Ufa sind ja unglaublich spektakulär. Ich hatte mir vorgestellt, da haben sich damals ein paar Regisseure, Produzenten, Filmschauspieler, auf jeden Fall irgendwelche kreativen Köpfe zusammengetan, um eine Filmgesellschaft zu gründen. So hatte ich mir das in meiner Naivität vorgestellt. Vollkommen daneben. Die Ufa ist eine Gründung der deutschen Militärs, namentlich in Gestalt von General Ludendorff, dem zweitwichtigsten Militär nach Hindenburg während des Ersten Weltkriegs. Und dieser Ludendorff hat die Ufa aus der Taufe gehoben zum Zweck der Propaganda. Er wollte mit bewegten Bildern Propaganda machen zur Mobilisierung der Kriegsbegeisterung in der Bevölkerung. Dafür ist die Ufa 1917 gegründet worden. Aber wie wir wissen, ist das gründlich schiefgegangen. Der Krieg ist trotz dieser Propagandabemühungen verloren gegangen. Und dann stand auf einmal Ende 1918 die Ufa da als ein sehr kapitalstarkes Unternehmen, ausgestattet mit einem Stammkapital von 25 Millionen Goldmark. Das war enorm viel für die damalige Zeit und hatte aber keinen Unternehmenszweck. Und da war es die Weitsichtigkeit eines vollkommen trockenen Zahlenmenschen, Emil Georg von Staus, seines Zeichens Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, die ihrerseits massiv in der Ufa engagiert war. Und der hat gesagt, mit Propaganda kann man kein Geld verdienen. Meine Pflicht als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank und der Ufa ist es, für die Aktionäre Dividenden zu erwirtschaften. Wie können wir das machen? Und dieser furztrockene Mann hatte dann die Vision, dass aus dem Kirmes-Kindtop, aus diesem lächerlichen Jahrmarktsvergnügen der ersten bewegten Bilder, Mann geht über die Straße, kriegt eine Torte ins Gesicht, alle lachen, Film ist zu Ende, dass sich daraus etwas ganz Großes entwickeln könnte. Und der hat gesagt, die Ufa wird ab sofort Kunst und Unterhaltungsfilme machen. Und damit können wir Geld verdienen. Und das war eine Weitsichtigkeit, die man eigentlich nur mit Steve Jobs bei der Einführung des iPhones vergleichen kann. Eine unglaubliche wirtschaftliche, visionäre Weitsicht. Der hatte mit Kunst nichts zu tun. Das war nur sein Geschäftssinn, der ihn geleitet hat. Aber der durch diesen Geschäftssinn die UFA, wie wir sie kennen und heute noch bewundern, überhaupt erst möglich gemacht hat.
Gerade noch eine Frage zu den Filmen, die man früher gesehen hat. Also das waren, wie Sie sagen, Unterhaltungsfilme, gar nicht ernst zu nehmen. Sagen Sie noch etwas dazu.
Das Allermeiste, das war also der Kindtop. Die allerersten bewegten Bilder gab es 1895. Und das fing dann so in den Nullerjahren, fing das dann an, ist das ein Kirmesvergnügen geworden. In Jahrmarktsbuden wurden kleine Filmchen, meist komischer Natur, vorgeführt, die länger als 5 Minuten dauerten. Das war ein Groschenvergnügen fürs einfachste Volk. Das natürlich mit größter Verachtung betrachtet wurde von den großen Künstlern. Ne, Theater, das war Kunst. Literatur, das war Kunst. Aber Kindtop, das war doch keine Kunst. Ne, das war wie Karaoke-Shows heute oder so etwas.
Und dann begann die Geschichte der UFA. Und jetzt kommt Erich Pommer ins Spiel. Ich habe Ihr Buch empfunden als Huldigung für Erich Pommer. Wer war Erich Pommer?
Ja. Erich Pommer war ein blutjunger Mann von ungefähr 30 Jahren, als der Emil Georg von Strauß, der Vorstandsvorsitzende der UFA, ihn in die UFA geholt hat als Produktionsdirektor. Er hatte aber schon eine 10-jährige Vorgeschichte. Dieser Mann hat wirklich als blutjunger Mensch angefangen, schon während des Krieges Filme zu produzieren, kleine Filme zu produzieren. Mit Hilfe seiner Frau, er selbst war noch Soldat an der Front, er war seiner Herkunft nach Jude, konnte also beim Militär auch nur in den Rang eines Obergefreiten aufsteigen, hat aber trotzdem nebenher schon diese kleine Filmproduktionsfirma namens Dekla gegründet, war ein Besessener, der auch schon alle möglichen Stationen im Filmgewerbe gemacht hat, Filmverkauf und also wirklich von der Pike auf alles, was in dieser jungen Branche gab, erlebt hat. Und der bekam dann bei der UFA die große Chance, mit richtig massivem Geld seine Vision zu verwirklichen. Und das, was der Erich Pommer damals in die Welt gesetzt hat, das war der Begriff des deutschen Qualitätsfilms. Er hat sehr früh erkannt, dass man, wenn es um Spektakularität und Größe und Masse und so etwas geht, mit Hollywood nicht konkurrieren kann. Aber man kann mit Hollywood durch Qualität konkurrieren. Und er hat dafür ein sehr schönes Bild gefunden, hat gesagt, Amerika hat die Niagara-Fälle, wir haben gerade mal den Rheinfall von Schaffhausen. Und wenn wir versuchen, mit dem Rheinfall von Schaffhausen gegen den Niagara-Fälle Konkurrenz zu machen, da sind wir hoffnungslos verloren. Also müssen wir etwas anderes machen. Und seine Idee war, mit den besten Drehbüchern, mit den besten Regisseuren und mit den besten Schauspielerinnen und Schauspielern Amerika Paroli zu bieten und nicht mit Masse, sondern Klasse statt Masse. Das war seine große Kreation. Und dann hat dieser Mann Film um Film produziert, die wir heute alle kennen. Ne, angefangen mit Dr. Caligari, über Metropolis, über die Nibelungen, über die erste Verfilmung von Goethes Faust, die erste Verfilmung von Thomas Manns Buddenbrooks, Dr. Mabuse, bis hin dann, als der Tonfilm kam, Der blaue Engel mit Marlene Dietrich, bis hin dann auch zu diesen wirklich leichter Muse-Unterhaltungsfilmen, Die drei von der Tankstelle, damals ein sehr beliebtes Genre, wo dann zwischendurch ein bisschen gesungen wurde, ne, diese operettenhaften Filme, ne, die alle sich nicht auch selber nicht ernst nahmen und deshalb eben doch auch bis heute ihren Reiz behalten haben, weil sie so augenzwinkernd sind. Alles Filme von Erich Pommer. Nur Erich Pommer kennt kein Mensch mehr. Und es ist mir wirklich eine große Freude, wenn ich Erich Pommer ein bisschen wieder in das Licht der Öffentlichkeit hab rücken können durch meinen Roman Der Traumpalast. Weil es ist ja eine Schande, ne, dass wir verbinden mit dem UFA-Film der 20er Jahre Regisseure wie Lubitsch, wie Murnau natürlich, wie Fritz Lang. Wir denken an Schauspielerinnen und Schauspieler wie Lilda Gower, Pola Negri, Emil Jannings, Werner Kraus, Heinz Rühmann, Fritsch. All diese großen, großen Namen sind alles Kreationen von Erich Pommer. Ohne Erich Pommer hätte es die nie gegeben. Aber dieser Mann war ganz bescheiden, war immer nur im Hintergrund, hat sich nicht aufgespielt. Der hat sich ganz in den Dienst der Kunst gestellt. Er selbst hat sich nicht mal als Künstler begriffen, sondern hatte immer gesagt, ich ermögliche nur Kunst, das ist meine Aufgabe. Und das ist eigentlich das Ideal eines Produzenten.
Und das schaffen Sie in Ihrem Buch, die Bedeutung von Erich Pommer klarzumachen, jedem Leser. Jeder Leser weiß jetzt, was Erich Pommer für ein Mensch gewesen ist und was er für den deutschen Film getan hat. Von jetzt hier und heute betrachtet, war sein Ansatz richtig, kompromisslos die Kunst im Blick zu haben. Denn der hat sich ja um Geld nicht wirklich gekümmert.
Ja, das ist natürlich eine sehr heikle Frage. Und das macht eben auch spannend, dass die UFA nicht nur eine Kunstproduktion war, sondern eben auch ein Wirtschaftsunternehmen. Und ein Produzent muss im Grunde zwei Herzen in seiner Brust haben. Der Produzent muss auf der einen Seite künstlerisch begabt sein, der muss ein kreativer Mensch sein, der muss Themen spüren und schnuppern, der muss wissen, wie er welches Team bei welchem Thema zusammensetzt, welche Regieführung, welches Drehbuch, wie soll die Schauspielerbesetzung aussehen. Alles das ist die künstlerische Aufgabe des Produzenten. Aber auf der anderen Seite muss er auch ein Kaufmann sein. Weil wenn kein Geld da ist, dann nützt die beste künstlerische Idee nichts. Sie kann nicht verwirklicht werden, aber es geht nur, wenn es Geld da ist. Und auf dieser Seite, der kaufmännischen Seite, war Erich Pommer eine einzige Katastrophe. Also Erich Pommer hat einen Film nach dem anderen produziert, die angesetzt waren ursprünglich mit einem Budget von 500.000 bis maximal 1,5 Millionen Reichsmark, und er hat regelmäßig derartig überzogen, dass das 4, 6, 8 Millionen Budgets dann am Ende waren. Er hat die UFA immer wieder an den Rand des Abgrunds geführt. Und es ist immer wieder gut gegangen, weil die Filme tatsächlich so hervorragend waren, dass sie das Geld auch wieder einspielen. Aber irgendwann ist es dann auch schief gegangen.
Das erzählen Sie uns gleich, was da schief gegangen ist. Aber die Frage vorher. Sie haben ja eine Ihrer Hauptfiguren, nämlich Tino, der hat ja ein sehr gutes Händchen, der ist ja Finanzdirektor da bei der UFA, der hat ein sehr gutes Händchen und kommt immer wieder aus finanziellem Schlamassel raus, weil er tolle Einfälle hat. Und er ist der große Unterstützer und der Freund von Erich Pommer. Und er schafft es, dass die Finanzlage immer zwar krass ist, aber noch nicht ganz so schlimm. Also das ist ja Ihre Erfindung gewesen, ja, diese Figur Tino. Wer hat denn Erich Pommer unterstützt im echten Leben?
Ja, man muss das vielleicht so sehen. Das ist ein künstlerischer Kunstgriff von mir gewesen, dass ich in der Figur von Tino Reichenbach, die eine fiktive Figur ist, der aber seiner fiktiven Rolle, er ist von Hause aus Banker, das heißt, er versteht was von Geld. Er verkörpert im Grunde all die Menschen, die Erich Pommer in der Wirklichkeit unterstützt haben. Allen voran natürlich Emil Georg von Strauß, der Vorstandsvorsitzende, der keine fiktive Figur ist, sondern eine sehr, sehr reale Figur. Damals war einer der einflussreichsten Industriellen und Finanzmenschen oder Wirtschaftsführer, Industrieller war er nicht, aber Wirtschaftsführer der damaligen Zeit. Und all diese akrobatischen Kunststücke, die Tino da beispielsweise ins Werk setzt, um Pommer wieder aus der Klemme zu helfen und damit auch die UFA zu retten, sind alles reale, konkrete Aktionen gewesen, die die UFA unternommen hat, um diese riesigen Finanzlöcher, die Erich Pommer mit schönster Regelmäßigkeit angerichtet hat, dann wieder stopfen zu können. Na, also dann diese Lizenzierung in Amerika, die Geschäfte, die man dann mit Paramount und Metro-Goldwyn-Mayer abgeschlossen hat. Na, das ist alles real gewesen. Ich habe das jetzt hier nur gebündelt. Das waren Aktivitäten von ganz verschiedenen Leuten, die das gemacht haben. Ne? Ich habe die alle in der Figur von Tino Reichenbach gebündelt, um das ein bisschen zu personalisieren, weil wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wird es natürlich wirklich dröge und weil keine Emotionalität dahinter ist. Dann ist das nur eine Zahlenrechnerei. Aber so ist das natürlich auch immer wieder der Prüfstein der Freundschaft zwischen Erich Pommer und Tino.
Und seine Unterstützer wussten schon, was sie an ihm hatten.
Sie wussten es einerseits, und auf der anderen Seite hat er denen regelmäßig graue Haare verschafft.
Ja, ja,
und man hat ihm hinterher dann auch die Budgethoheit entzogen.
Ja, dann kam das Jahr 1927. Genau. Und der Fall war Metropolis.
Ja.
Also eine Gigantomanie von Fritz Lang. Heute, das ist ja das Interessante, damals war es der Ruin für die UFA, für den Moment. Es war das Ende für den Produzenten Erich Pommer. Und das ist ja das Interessante der Geschichte, dass damals der Film ein Flop war, aber heute ist er Weltdokumentenerbe.
Jeder Hollywood-Regisseur von heute, wenn Hollywood-Regisseure heute aufgefordert werden, ihre Top 5 Filme zu sagen, der ganzen Filmgeschichte, ist immer Metropolis darunter. Also dieser Film war bahnbrechend wie Star Wars und solche Filme sind alle noch beeinflusst von Metropolis. Und es war in der Tat das gigantischste Projekt, das in der UFA je unternommen worden ist. Ein hoher zweistelliger Millionenbetrag wurde investiert. Also das sind Unsummen, das wäre so wie heute eine halbe Milliarde oder so etwas für einen Film.
Das war schon ein bisschen Größenwahnsinnig.
Das war absolut Größenwahnsinnig.
Also wie viel Statisten, wie viel Personen?
Tausende. Na, also es gibt, damit haben sie auch unglaublich gewuchert. Da haben sie dann aufgeführt, ich zitiere das jetzt aus der damaligen Zeit, 630 Chineser, 5000 Neger. Na, also in dem Stil hat man das dann alles, man hat richtige Flugblätter zur Lancierung des Films rausgegeben, um diesen unglaublichen Aufwand zu betreiben. Wie viele Tausende und Abertausende Zelluloidstreifen sie dabei verbraucht haben, wie viele Autos sie gebraucht haben. Also alles das wird aufgeführt, aber man kann daran erkennen, die haben wirklich jedes Maß verloren und damit auch ein bisschen das, was Erich Pommer ja mit dem deutschen Qualitätsfilm eigentlich gar nicht wollte. Er wollte ja durch Qualität und nicht durch Aufwand Amerika Paroli bieten. Aber man war dann eben mit dem deutschen Qualitätsfilm immer wieder so erfolgreich. Dr. Mabuse ist beispielsweise in Amerika auch ein großer Erfolg gewesen und hat dadurch viele Dollars in die Kasse gespült, dass man gedacht hat, so jetzt machen wir es mal, jetzt übertrumpfen wir die Amerikaner auf ihrem eigenen Boden. Aber diese Gigantomanie fing auch schon vorher an bei der Nibelungen-Verfilmung. 100.000 Tulpenzwiebeln wurden eigens für den Zauberwald gesetzt und das war Fritz Lang eigentlich noch viel zu wenig. Und er hat dann also wirklich die beleidigte Leberwurst noch gespielt, dass man ihm nicht 500.000 bewilligen wollte.
Ja, im Film hat man die dann gar nicht gesehen, war ja auch schwarz-weiß.
Genau.
War verpufft, ja.
Man hat Kobalt in das, in den Fluss geschmissen, damit der Schauspieler, der Siegfried, das Gefühl hat, im Blut zu baden. Es war ja schwarz-weiß, war ja völlig überflüssig. Also solche Mätzchen hat man gemacht, also wirklich Unsummen ausgegeben. Und dann bei Metropolis war es wirklich dann der Gipfel von allem. Das sollte ja die Stadt der Zukunft sein. Das war eine Inspiration, die Fritz Lang hatte, als er das erste Mal vom Schiff aus bei der Ankunft im Hafen von New York die amerikanische Megastadt gesehen hat. Und da hat er gesagt, was ich hier vor Augen sehe, das ist die Zukunft der Menschheit. Und diese Zukunft wird nicht schön sein. Und er hat dann dieses futuristische Bild von einer Stadt, die unterteilt ist in eine Oberstadt der Superreichen und eine Unterstadt der Arbeitsbienen, Ameisen, dann entworfen und das ist eigentlich auch schwer zu ertragen, wenn man das sieht. Das macht, also das ist kein Film, der Spaß macht, das ist kein Wohlfühlfilm, das ist genau das Gegenteil und das Publikum hat ihn vollkommen abgelehnt. Und dieser Film, der hätte Jahre laufen müssen in allen UFA-Kinos, UFA hatte ja auch eigene Kinos, ich glaube 150 oder sowas in Deutschland und da hätte der jahrelang vor ausverkauften Häusern laufen müssen. Es hat ein Dutzend Vorführungen gegeben. Da musste der Film abgesetzt werden wegen vollkommenem Desinteresse des Publikums. Und nicht nur das Publikum, auch die Kritik ist ja vollkommen durchgefallen. Der spätere Bundespräsident Heuss war damals Journalist, hat den Film in der Luft zerrissen, als eine Zumutung beschrieben. Und Luis Buñuel, später selbst ein weltberühmter Regisseur, hat gesagt, das ist der letzte Blödsinn, der letzte Quatsch. Wie kann man mit so viel Geld so viel Unsinn anstellen?
Und Erich Pommer musste gehen. Und jetzt kommen Ihre beiden Handlungsstränge zusammen. Also einmal UFA-Geschichte, ein großer Einschnitt, ja. Das Fiasko mit Metropolis und Erich Pommer. Und das andere ist die deutsche Geschichte.
Ja.
Was ist da passiert? 1927.
1927, die UFA war pleite, es musste frisches Geld her, man hat versucht zu fusionieren. Keiner war bereit zu fusionieren bei diesem Katastrophenunternehmen, sondern es gab nur noch die Möglichkeit einer fremden Übernahme. Und da kam dann ein Mann aus dem Gebüsch namens Alfred Hugenberg. Alfred Hugenberg war damals der größte Medienzar von ganz Deutschland, der ein riesen Presseimperium unterhielt und der schon 1917 bei der Gründung der UFA eigentlich dabei sein wollte, ist aber ausgebotet worden wegen Unbotmäßigkeit gegenüber dem Kaiser und dessen Kanzler Bethmann Hollweg. Und dieser Alfred Hugenberg war nicht nur der größte Medienmogul seiner Zeit, sondern gleichzeitig auch noch der Vorsitzende der rechtsradikalen Deutschnationalen Volkspartei. Und der hat die UFA dann übernommen. Erich Pommer ist erst einmal in die Wüste geschickt worden, der hat dann einen Zwischenaufenthalt in Amerika gehabt. Und der hat dann die UFA zuerst nur nach wirtschaftlichen Kriterien geführt. Der wollte erstmal Geld verdienen, das war bei Hugenberg immer die alleroberste Priorität. Aber als dann die UFA wieder auf soliden Beinen stand, hat er dann angefangen, die UFA wirklich umzuformen, auch politisch umzuformen. Das fing beispielsweise an bei der Verfilmung von Heinrich Manns Der Untertan. Heinrich Mann war ja ein bekennender Sozialist oder Kommunist, da streiten sich die Gelehrten. Und das passte natürlich überhaupt nicht zu diesem rechtsradikalen neuen UFA-Chef. Aber er hat in dem Stoff durchaus eine wirtschaftliche Chance gesehen, hat aber dafür gesorgt, dass er erstens umbenannt wird vom Professor Unrath in Der Blaue Engel. Also das ist schon eine Entpolitisierung, ne, hin zu Tingeltangel. Und das Zweite war, der Name Heinrich Mann wurde vollkommen entkoppelt von diesem Projekt. Und dafür hat Heinrich Mann, der stets in Geldnöten war, weil er auch ständig über seine Verhältnisse lebte und ständig ein sehr ausschweifendes, erotisches Leben hatte, mit 25.000 Reichsmark abgespeist worden ist, dass er die Klappe hält und nicht mit diesem Film groß in Erscheinung tritt. Und so ist also dieser Weg, erst einmal die Entpolitisierung, also die ganze Zeitkritik, die im Professor Unrath ja sehr stark drin ist, ist in Der Blaue Engel sehr heruntergedimmt worden, dafür viel größer geworden dann die Rolle der Rosa Fröhlich, die dann die Lola auch umbenannt worden ist, um dieses Halbwelthafte, ne, dieses Anrüchige, dieses Tingeltangelmäßige, ne, das ist natürlich viel publikumsträchtiger als Zeitkritik, ne, das ist rausgenommen. Und dann aber ist dann sukzessive die UFA dann in den frühen 30er Jahren auch politisch wirklich umgekrempelt worden. Es gab schon Judenerlasse, noch bevor die offiziell waren und so weiter.
Soweit zu dieser Geschichte, zur Geschichte der UFA. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie müssen jetzt den Rest in den Büchern weiterlesen. Was haben Sie gemacht, um den Sound der damaligen Zeit hinzukriegen? Wie haben Sie sich vorbereitet? Wie haben Sie recherchiert? Welches Material haben Sie benutzt?
Den Sound der damaligen Zeit, den habe ich ehrlich gesagt noch aus meinem eigenen Elternhaus im Ohr. Ich habe das große Glück, einen Großvater gehabt zu haben, der 1886 geboren wurde. Der hat bei uns tagtäglich, ja, der hat ja in unserer Familie gelebt und der saß dreimal am Tag mit mir am Tisch und abends saßen wir auch zusammen. Und der war Sattler vom Beruf, ausgebildeter Sattler und Polsterer. Und der hat den Sound der damaligen Zeit noch gehabt. Diese ganzen, was weiß ich, wenn ich da so kleine Couplets einfüge, wie Glühwürmchen flieg oder Jans ohne Weiber jät die Schose nicht. Das waren alles Songs aus seiner Jugend, die der noch mit 90 Jahren getrellert hat und die ich daher kannte. Auch die Begrifflichkeiten, wie man gesprochen hat. Der sprach immer noch vom Trottoir, na, wenn er Bürgersteig meinte. Das war einfach diese Sprache. Deshalb fiel mir diese sprachliche Gestaltung der damaligen Zeit sehr, sehr leicht. Aber ich habe durch ihn auch noch andere Dinge, was das Lebensgefühl anbelangt, gelernt. Beispielsweise hat mein Großvater als jüngstes Kind eine arme Schusterfamilie. Die hatten irgendwie eine ganze Orgelpfeife von Kindern. Er war der Jüngste und deshalb durfte er nach der Volksschule ein Jahr auf die Rektoratsschule. Und da durfte er ein bisschen Latein lernen, ein Jahr lang. Und mit 95 Jahren hat er mir noch erzählt, wie er Latein gelernt hat, mit folgendem Spruch: 1900. Eram eras erat, ich ging mal in die Stadt. Ile ila ilut, da traf ich einen Jut. Hic hec hoc, ich nahm mir einen Stock, sum fui esse und schlug ihm in die Fresse. State of the Art 1900, darauf konnte Hitler aufbauen. Das war in der deutschen Volksseele schon bestens erhalten. Und Worte machen Taten. 24 Jahre später, das kommt in meinem Roman ja vor, die Parole der Volksnationalen: Schlag tot den Walter Rathenau, die gottverdammte Judensau. Genau der Sound, den mein Großvater da erzählt hat. Und ein halbes Jahr später ist Walter Rathenau von Mitgliedern der Organisation Konsul im Grunewald aus einem offenen Wagen heraus erschossen worden. Und ein zweites Beispiel von dem Zeitgeist meines Großvaters, der hatte dann selbst eben nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg, ein kleines Geschäft in meiner Heimatstadt Altenheim im Sauerland aufgemacht. Kleines Bettengeschäft, Sattler war keine Zukunft mehr. Und dann hat er einen Gesellen gehabt, noch dem er ein Zimmer vermieten konnte. Er hatte zwar die Bude voll mit eigenen Kindern, aber eine kleine Dachkammer war noch da. Und zur Zeit der Hyperinflation es war ja damals üblich, dass man am Freitagabend die Wochenmiete kassierte. Dann hat er freitagsabends während der Hyperinflation die Wochenmiete von dem Gesellen für diese kleine Dachkammer kassiert. Und um zu zeigen, was von diesem Inflationsgeld zu halten war, hat er sich den Jux gemacht, damit sich abends die Zigarre anzustecken. Weil er wusste, am nächsten Tag ist dieses Geld überhaupt nichts mehr wert. Also ein Streichholz wäre wertvoller gewesen als dieses Bündel Geld, mit dem er sich die Zigarre angesteckt hat. Und das war ein bisschen ein Kauz. Ne? Aber das habe ich wahnsinnig viel zu verdanken. Und das sind natürlich alles so mehr diese emotionalen, subjektiven, sprachlichen Dinge. Aber das ist schon mal sehr viel für einen Roman. Das ist sehr wichtig, dass ich habe ein Gespür für die Zeit durch meinen Großvater gehabt und ein Gespür für die Sprache. Und das andere ist natürlich die historische Genauigkeit, die für mich sehr, sehr wichtig ist. Weil wenn ich einer so ernsthaften Frage nachgehe, wie kann es sein, dass eine Kulturnation wie Deutschland einem Barbaren wie Hitler verfällt, müssen natürlich die individuellen Schicksale, auch wenn sie fiktiv sind, eingebunden sein in eine wirkliche Wirklichkeit und nicht in ein Disney World, das ich mir dabei fantasiere. Na, sondern wenn ich das Verhalten der Menschen damals verstehen kann und dem versuche, in fiktiven Figuren nachzuspüren, müssen diese Figuren geprägt und geformt und geknetet und herausgefordert werden von den konkreten, wirklichen, tatsächlichen Zeitläufen, die sich damals vollzogen haben. Und dass ich das ordentlich und vernünftig mache, dafür garantiert Professor Hürter. Der ist vom Münchner Institut für Zeitgeschichte, einer der besten Kenner des 20. Jahrhunderts. Und der begleitet meine Arbeit jetzt seit dem vierten Roman, vom ersten Konzeptansatz eines jeden Buches bis zum fertigen Manuskript, schaut mir immer über die Schulter, ob das, was ich da schreibe, noch im Rahmen des Vertretbaren ist, dass das historisch auch tatsächlich sich so verhalten hat, wie ich es darstelle.
Und für die Gefühle in Ihrem Roman sind Sie ganz alleine selbstverantwortlich. Ja. Das spielt ja eine große Rolle für Sie.
Natürlich.
Die Gefühlsebene.
Ja, das ist das A und O. Also, alle Figuren, die in meinen Romanen vorkommen, spiegeln einen Teil meiner verworrenen Seele wider. Wenn ich die nicht in meiner Seele finde, dann kann ich mich zu Tode recherchieren, dann sind und bleiben das Pappkameraden, ne, Papierfiguren. Nein, ich habe die alle in mir und die lasse ich ausleben. Und das ist auf der einen Seite natürlich was Tolles, weil auch das Schurkische in mir so seine Existenzberechtigung erhält. Und fällt mir immer wieder auf, dass wirklich gerade die negativen Charaktere, die kein Mensch mag, ne, die fallen mir immer am leichtesten beim Schreiben. Also irgendwie muss ich mit denen verbunden sein. Aber das ist ja das Schöne an dem Beruf, ne, dass ich kann lügen und stehlen und morden und Ehe brechen. Und was passiert? Kommt die Polizei? Nichts dergleichen. Im Gegenteil, ich kriege doch Geld dafür. Aber auf der anderen Seite steigere ich mich emotional auch so sehr in meine Figuren hinein. Und das ist jetzt kein Quatsch. Dass ich, seit ich ausschließlich und allein vom Schreiben lebe, also jetzt ziemlich genau ein Vierteljahrhundert, massiv unter Bluthochdruck leide. Weil ich schreibe mich so auf die Palme im Verlauf des Tages, weil ich immer in die Figuren ja reinschlüpfe und jedes Kapitel immer aus der Perspektive der Figur schreibe, um die es in dieser Szene gerade am meisten geht. Ne, dass ich abends überhaupt nicht mehr weiß, wie ich von dieser Palme runterkommen soll.
Ich möchte Sie jetzt fragen, Peter Prange, beim Schreiben, welches sind jetzt Ihre wichtigsten Erkenntnisse gewesen?
Ich glaube, die Einsicht, wie leicht auch ich selbst verführbar gewesen wäre. Was wir in den 20er Jahren erleben, auch mit den Figuren in meinem Roman, ist, dass immer zwei Bestrebungen gleichzeitig in einem Menschen wirksam sind. Auf der einen Seite, jeder Mensch hat das Bedürfnis, frei zu sein. Und so frei wie möglich. Und das war der Freiheitsrausch zu Beginn der 20er Jahre. Aber wenn die eigene Sicherheit bedroht ist, wenn die Freiheit überschwappt, wenn die Freiheit beispielsweise in Straßenkämpfe mündet, in politisches Chaos, wenn gleichzeitig die wirtschaftlichen Verhältnisse so werden, dass man nicht mehr weiß, wie man überleben kann, wie man seine Familie ernähren kann, ne, wie man über die Monatsmiete hinauskommt. Wenn so die Sicherheit gefährdet ist, dann werden Menschen sehr leicht dazu verführbar, auf ihre Freiheitsrechte und seien sie noch so qualvoll erworben, zu verzichten. Und genau das ist mit den Menschen in den 20er Jahren passiert. Dieselben Menschen, die am Anfang des Jahrzehnts im Freiheitsrausch waren, sind angesichts der Bedrohung, die durch die Hyperinflation, den Börsencrash, die Weltwirtschaftskrise, die massenhafte Arbeitslosigkeit ausgehen, waren so in ihrer existenziellen Sicherheit bedroht, dass sie sich schließlich nach einem starken Mann sehnten, weil sie dem Versprechen von Hitler, wieder für Arbeit und Brot zu sorgen, Vertrauen schenken, weil Menschen funktionieren danach, sie hören das, was sie gerne hören wollen. Der Wunsch ist meist der Vater des Gedankens, nicht umgekehrt. Das, was wir wünschen, versuchen wir zu rationalisieren. Und genau das ist damals passiert. Alle Menschen wünschten sich wieder sichere, stabile wirtschaftliche Verhältnisse. Und deshalb waren sie entschlossen, Hitler zu glauben. Und man hat sich alles, was damals schon an Hitler an Gefährlichem aufblitzte, schön geredet. Das wird schon nicht so schlimm sein mit den Juden. Das meint er gar nicht so. Lassen wir den erstmal in die Regierung kommen, dann wird er schon vernünftig. Und das sind so Mechanismen, die sich auch heute wiederholen können und sich auch heute andeuten. Immer wenn wir eine Krise erleben, sei es die Finanzkrise, sei es die Migrationskrise, sei es die Corona-Krise, haben wir die Tendenz, bei der Bedrohung unserer eigenen Sicherheit auf Freiheitsrechte zu verzichten. Und das ist die Gefahr, und die wir in den 20er Jahren erlebt haben, mit den schlimmsten Folgen. Und das sollte uns die Lehre sein, dass wir heute da besonderer reagieren als die Menschen damals.
Ist Ihnen dadurch auch die Frage, die sich am Anfang gestellt hat, Ihr, sagen wir mal, Erkenntnisinteresse, ist das befriedigt worden? Sind Ihnen die Entwicklungen klarer geworden, warum das Volk der Dichter und Denker Hitler gewählt hat?
Ja, und das Erschreckende war wirklich, dass auch diese Kulturnation Deutschland nicht anders funktioniert als andere Nationen. Eben der Wunsch ist der Vater des Gedankens. Und wenn die eigene Existenz gefährdet ist, ne, dann sehnt man sich das herbei, was das Gegenteil von dem ist. Und wenn da jemand herkommt und verspricht genau das, ne, dann ist man verführbar. Und dann ist es selbst in einer so kultivierten, zivilisierten Nation wie Deutschland, das ja nun wirklich war, möglich, dass ein Barbar wie Hitler an die Macht kommen kann. Und ich hoffe, dass das nicht nur mir beim Schreiben klar geworden ist, sondern es wäre schön, wenn diese Wirkungsmechanismen in ihrer Verflechtung von Wirtschaft, Politik und individueller Lebensführung auch den Leserinnen und Lesern bei der Lektüre meines Romans ein bisschen plausibel würde.
Und Sie sind der Meinung, dass wir uns heute in einer Phase unserer Geschichte befinden, wo die Freiheit wieder bedroht ist?
Die Freiheit ist weniger von außen bedroht, wenn man mal absieht von Leuten wie Putin, also jetzt im globalen Zusammenhang, aber innerhalb unserer Gesellschaft, unserer deutschen Gesellschaft, ist die Freiheit, glaube ich, weniger bedroht durch irgendwelche machtvollen Player, sondern sie ist bedroht dadurch, dass wir bereit sein könnten, auch wieder auf unsere Freiheitsrechte zu verzichten, wenn wir wieder uns existenziell bedroht sehen. Dann nehmen wir jetzt mal die ganz große aktuelle Weltgeschichte mit individuellen Sorgen und Befürchtungen. Wie viele Menschen gibt es, die jetzt wieder sagen, angesichts eines Winters, in dem man vielleicht frieren muss, angesichts auch einer wirtschaftlichen Entwicklung, die den eigenen Arbeitsplatz gefährdet, also alle Sicherheits- oder Unsicherheitsfaktoren, dass dann viele doch wieder sagen, jetzt lassen wir doch bitte den Putin gewähren. Aber was ist Putin? Putin ist die größte Bedrohung unserer Freiheit. Weil Putin hat die Freiheit der Ukraine als erstes vollkommen ignoriert und überrannt. Wenn wir ihm da weiteren Lauf lassen, kommen als nächstes die baltischen Staaten dran, dann kommt Polen dran und dann steht er in Berlin vor der Tür. Ja, und da haben wir genau wieder dieses Wechselverhältnis vom Freiheitsbedürfnis und Sicherheitsbedürfnis. Unser Freiheitsbedürfnis sagt, wir müssen die Ukraine in jeder denkbaren Weise unterstützen. Unser Sicherheitsbedürfnis sagt uns, nee, wir müssen vorsichtig sein, wir müssen Rücksicht auf Putin nehmen, weil sonst zündet er womöglich die ganze Welt an, aber macht uns zumindest hier in Deutschland das Leben schwer. Und da die Balance zu finden zwischen Sicherheitsbedürfnis und Freiheitsbedürfnis, das ist in der individuellen Lebensgestaltung ein absolut zentraler Punkt für jeden einzelnen Menschen, aber auch in der politischen Gestaltung einer jeden Gesellschaft.
Und in diesem Zusammenhang ist nochmal darauf hinzuweisen, was Sie ja auch in Ihrem Buch tun wollten, dass die Deutschen Hitler die Macht übergeben haben. Genau. Es war eben eine Machtübergabe und nicht eine Machtergreifung.
Genau. Eine kollektive Selbstentmündigung, die stattgefunden hat. Die Machtergreifung, diesen Begriff haben die Nazis selbst in die Welt gesetzt, um das vermeintlich Titanenhafte von Hitler als historische Gestalt zu unterstreichen. Hitler hat die Macht nie ergriffen. Er ist gewählt worden und dann gab es im Parlament eine Koalition und diese Koalition hat Hitler zum Kanzler gemacht. In einem vollkommen blitzsauberen, demokratischen, legitimierten Prozess. Und deshalb kann das eben sich auch bei uns wiederholen. Nicht durch einen Titan, sondern durch uns selbst. Und wenn wir auf irgendetwas Einfluss nehmen können, dann nicht auf äußere Umstände, aber auf unser eigenes Denken, Fühlen, Handeln und vor allem unser Verhalten.
Peter Prange, vielen Dank.
Es war mir ein Vergnügen.